Der Titel dieser Predigt ist: Was zählt, sind Tatsachen. Gottes Tatsachen. Ich darf für diese vierte Jona-Predigt wiederum zuerst die Verse 1 bis 6 aus dem ersten Kapitel zitieren, die da lauten: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und heute stehen wir damit vor dem siebenten Vers, der da lautet: Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Diese Methode herauszufinden, wie hier, wer die Schuld hat an dem wütenden Sturm im aufgepeitschten Meer, war zu jener Zeit allgemein nicht unüblich. So auch für die Tarsis-Schiffer, die nun die Eigeninitiative ergreifen, nachdem jeder zuerst zu seinem jeweiligen Gott um Hilfe geschrien hat, was aber erwartungsgemäß zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hat. Sie waren sich einig in der Wahl dieses Mittels, wie wir lesen. Sie sprachen einer zum anderen: Kommt, lasst uns das Los werfen. Und sie tun das in ihrem vom Schicksalsglauben geprägten Denken nach dem Motto: Vom Menschen verursacht, von den Göttern bestraft. Und sie wären damit nicht weit entfernt gewesen vom Ausspruch Gottes in Jeremia 10,10, in ihrer gegenwärtigen Misere dort, mit dem geflüchteten Gottesmann an Bord, wo es wörtlich lautet: Aber der Herr, Yahweh, ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde, und die Heiden können seinen Grimm nicht ertragen. Allerdings war ihr Schicksalsglaube hauptsächlich geprägt von den vielen Geschichten und vom Aberglauben an sogenannte Götter, gemäß der Mythologie jener Zeit. Das aber waren neidische und missgünstig gestimmte Götter, eifersüchtig, rachsüchtig, untereinander zerstritten, voller Leidenschaften, Launen und Ränke, die nichts als Schliche und Ungerechtigkeiten und allerlei Ärgernisse im Sinn hatten, was ihm der Mensch nicht ohne Grund alles von sich aus hinüber und hinein interpretiert in seine Vorstellung von den Göttern. Das ist im Prinzip nichts Unbekanntes, auch für uns nicht, oder? Aber diese Götter müssen eben tunlichst umgestimmt werden, wenn Gefahr in Verzug ist. Es war auch in der Vorstellung jener Zeit nicht unüblich, dass ein Mensch mit diesem oder jenem Götzen auf Kriegsfuß stehen konnte und vor ihm flüchten musste. Wobei dieser Mensch gerade deswegen oft als besonders tugendhaft galt. Wie sich dann im Lauf des Buches herausstellt, waren ja die Seeleute auch gewillt, den Propheten Jona zu schützen vor seinem Gott. Eine sehr kollegiale und humane Einstellung, nicht wahr? Auch das hat bis in die heutige Zeit nichts verloren an Aktualität. Man achte nur auf diverse Seelsorgegespräche, wo Menschen eher zur Flucht vor Gott verholfen wird als zur Buße und zur Gottesfurcht. Dem damaligen Götterglauben gemäß war solche Fluchthilfe deshalb keine gefährliche, sondern eine gute Sache. Denn es herrschte in der Antike die Meinung vor, dass jeder dieser Götter ohnehin nur in seinem eigenen Gebiet Macht und Gewalt hatte. Darüber hinaus aber durfte er und konnte er nicht. Daher der Fluchthilfe-Gedanke. Auch hier hat sich in der Ausübung der Religion nichts geändert. Wem es gegeben ist, der denke nach, wo er Gott kategorisch ausschließt, aus welchem Bereich seines Lebens. Das ist dann eben schnöde Religion und kein Glaube an den lebendigen Gott, der ja dauernd in unsere Herzen schaut und uns von daher beurteilt. Daher auch der Sturm. Und wenn wir die Religion und die Motivation dieser Schiffsleute noch ein Stück weiter verfolgen, dann ergibt sich aus ihrem Götterglauben, dass man unter günstigen Umständen vom Gebiet des einen Gottes in das eines anderen fliehen kann. Und das kennen wir doch auch, dieses Muster, nicht wahr? Vor allem aus dem Katholizismus. Es ist der religiöse Umgang mit Dämonen, den man zielgenau durch das diabolische Heiligenunwesen fortgesetzt hat. Ein Beispiel: Heiliger Christophorus, ich Vorheit mit einem Autobus. Das war die erste Zeile eines Mundartgedichtes, das ich als junger Schriftsetzer anzufertigen hatte, noch im Handsatzbetrieb. 14 Nothelfer, 10 Schutzpatrone, je ein Heiliger für jeden Bereich und dahinter das Wirken der Dämonen und dazu der Spiritismus des Marienkults, die mantraartigen Rosenkranzgebete, die charismatische Verstiegenheit, den allmächtigen Gott als Handlanger für das eigene Ich im Griff zu haben und unter Christi Erlösten Angst zu verbreiten durch die Behauptung, dass die Sünden der verstorbenen Väter für uns schädlich wären, womit wir Jesu vollkommenes Opfer für uns lästern, oder weiter das Gesetz halten zu wollen, die 10 Gebote zum Beispiel, statt uns an Christi inwendiger Herrschaft zu erfreuen. Herr, was ist da besser geworden im Lauf der Kirchengeschichte? Was ist da heute weniger dämonisch unterwandert? Nein, wir müssen nicht lächeln über das Vorhaben jener Heiden. Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Freilich steht auch hinter diesem Ansinnen nichts anderes als das, was allen Menschen tief ins Gewissen geschrieben ist, dass der Tod und das Leid Folgen der Sünde sind. Allerdings ist es seit jeher das Bestreben der Sünder, die Ursache abzuschieben auf einen allgemein passenden Grund. Wir erleben das heute anhand der Corona-Krise und am sogenannten Dieselskandal, am Ibiza-Video. Ein Virusname steht dahinter, ein Treibstoff muss herhalten, ein längst verstorbener Erfinder, ein Ortsname muss ungerechtfertigt dafür herhalten. Alle diese Bezeichnungen sind falsch gewählt. Hier müssten ja die Namen der Verursacher stehen. Auch die Rede vom Kampf gegen den Klimawandel ist irreführend. Das Klima ist der Wetterdurchschnitt von 30 Jahren. Das ist nichts, was bekämpft werden kann. Lauter Bezeichnungen, die der Mensch vorschützt, um von der eigenen Sünde abzulenken. Immer wieder erhebt sich zwangsläufig die uralte Ausflucht, wer oder was ist schuld? Das war schon die erste, die unmittelbare Reaktion auf die Sünde. Die Frau, die du mir zugesellt hast, sagt der Mann Adam zu seinem Schöpfer. Die Schlange war's, sagt die Männin. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Nicht in der Arbeit, nicht in der Familie, nicht unter Eheleuten. Von der Grundschule und davor schon bis ins Altersheim. kommt, lasst uns schauen, wer schuld ist. Wir wollen erfahren, um wessen Willen es uns so schlecht geht, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Lasst uns losen. Heute würde der verderbliche Endzeithumanismus das Veröffentlichen des Ergebnisses dann wohl als Hassposting und Rassismus verurteilen. Die Schuld würde passend umgedeutet und von den Medien politisch korrekt verbreitet werden. Aber so steht das ums Jahr 750 vor Christus noch nicht im Raum. Und eine nicht unerhebliche Bemerkung vorweg, in Ninive wird, was die Schuldfrage betrifft, ganz anders sein. Aber hier, auf der Flucht, noch vor dem gottgewirkten Werk in Assurs Hauptstadt Ninive, überwiegt der Hang zu der heidnischen Priorität der Antike, kommt, lasst uns das loswerfen, damit wir erfahren, wer schuld ist. Freilich, offensichtliche Schuld kann man nicht einfach unter den Tisch kehren. In vielen Fällen liegt die Schuld und deren Verursacher ja offen zutage. Nehmen wir zum Beispiel die notleidende Familie eines Alkoholikers oder eines Spielers oder das Verderben eines ganzen Volks unter seinem machtgierigen Herrscher, sowie die gesundheitlichen und seelischen Folgen von jahrelangem Missbrauch, in welcher Hinsicht auch immer. Und so ist uns das folgende Wort ja gut bekannt, aber es fällt nicht immer leicht, verständig damit umzugehen. Und es gibt viele Gründe, ernsthaft darüber nachzudenken, als da steht in 1. Timotheus 5,24, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Nun aber ein paar Gedanken zur Wahrheitsfindung durch fragwürdige Methoden. Was den Losentscheid betrifft, ist zu sagen, dass diese Methode im Neuen Testament, genauer gesagt nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, nicht mehr zur Findung der Wahrheit und zu Entscheidungen herangezogen wird. Und so gebietet der Gebrauch solcher Mittel im Alten Testament für uns keine Rechtfertigung, wie zum Beispiel das nasse und dann trockene Vlies des Gideon oder das Los bei Saul als Königsanwärter oder bei Achan, der als Übertreter durchs Los identifiziert wurde, bis hin zu den Soldaten unter dem Kreuz Jesu, die aufgrund der Prophezeiung im Psalm 22 das Los über Jesu Gewand werfen mussten. Im gesamten Neuen Testament finden wir jedenfalls dergleichen nicht mehr. Weg mit allen Überlegungen in diese Richtung. Der einzig rechte Weg für ein Gotteskind, für einen von Christus Erkauften, ist das Gebet. Und der Glaubensgehorsam, dem Wort Gottes gegenüber, das allein ist von unserem himmlischen Vater angenehm bezüglich unserer Sorgen zur Zukunft und unserer Führung im aktuellen und im kommenden Geschehen auf unserem Pilgerweg hier. Alles, was die Welt da tut und was die Welt seit jeher da getan hat, wie das Werfen oder Ziehen eines Loses, das Würfeln, die okkulte Praxis mit dem Pendel und anderem, das verderbliche Uhrbrett, das vor wenigen Jahren in den Schulen großen Anklang gefunden hat, das alles hat ja teuflische Nachwirkungen auf unsere Seele, wie das Befragen und Anrufen von Totengeistern, hinter denen sich Dämonen verbergen, das ganze magische, esoterische, okkulte und spiritistische Gebiet oder wenn jemand hellseherisch und ängstlich auf Geräusche achtet, auf Situationen, auf Gefühle und auf bestimmte Zahlen, wer Blei gießt und daraus Schlüsse zieht oder auch aus dem Kaffeesatz oder sonst wo etwas herausliest, wer mit Engelmächten rechnet, wer sich mit Horrorfilmen, Dämonenlehren oder Heilsbotschaften von Geistern einlässt, der bewegt sich außerhalb des schmalen Weges in Christus. Der sucht bewusst oder unbewusst Kontakt zum Satan und zu seinen Mächten, der dann seine Ernte einfordern wird. Schon das blinde Bibelaufschlagen gehört dazu, um das Wort Gottes so zu befragen. Alle solchen Bemühungen sind Gott ein Gräuel. Finger weg davon. Für uns gilt Jakobus 1,5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der gern allen und ohne Vorwurf gibt, und so wird sie ihm gegeben werden. Und für uns gilt auch Jeremia 33,3, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Und für uns gilt auch Jesaja 45,11, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer wegen der Zukunft, befragt mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. In Christus sind wir völlig erlöst und frei von allen okkulten und esoterischen Bindungen, ganz klar auch von den Sünden der Vorväter. Wir gehören dem Herrn Jesus, der uns vollkommen freigekauft hat, und keine Macht kann uns aus seiner Hand reißen. Seien wir also nicht so dumm und nehmen wieder eine Anleihe bei der Gegenseite. Weg mit jedem Gedanken, der nicht Christus und seinem Heil gemäß ist und seinem Wort. Weisen wir im Namen Jesu auch alle Befürchtungen ab, alle Ängste, alle Gedanken und Gefühle, die sich aufdrängen wollen als eine Verbindung zu unserer Vergangenheit und sich als eine Ahnung oder Befürchtung, als Omen oder als Erinnerungen, Ärgernisse oder auch Glücksgefühle darstellen wollen. Weg damit, weg, hin zum Herrn, nur hin zum Herrn. Im 5. Buch Mose sagt Gott, in Kapitel 18, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn deinen Gott halten. Er, unser Herr Jesus Christus selbst, ist für uns das gelobte Land, in das wir gekommen sind durch sein vollkommenes Opfer für uns und seine Auferstehung. Begeben wir uns nicht wieder in geistlich gebanntes Gebiet, in Feindesland. Im Psalm 37 steht, hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Nehmen wir doch jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, denn alles Hängen an Überlegungen außerhalb seiner Führung wird uns nur Schaden zufügen. Und interpretieren wir nirgends auch nur das Geringste hinein, nicht in Begegnungen, nicht in Erinnerungen, nicht in Gehörtes, Erlebtes und Erduldetes, in Naturerscheinungen, in die Geschichte und den Stammbaum unserer Familie. Der Sohn Gottes hat uns frei gemacht, völlig frei von alledem. Alles, alles ist mit am Kreuz, ist tot geblieben. Bleiben wir gewurzelt in ihm, lassen wir uns weiter auferbauen in ihm, lassen wir uns von ihm festigen im Glauben, so wie wir gelehrt worden sind, und bleiben wir dem Vater gegenüber überfließend in herzlicher Danksagung für seine Gnade, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wir gehören dem Herrn Christus, nicht unseren Befürchtungen, nicht einem Zufalls- oder Glücksspiel, nicht unseren Überlegungen, auch nicht unserer Vergangenheit. Da sollte doch jeder erlöste Sünder heilfroh sein darüber. Natürlich haben sich zu allen Zeiten Menschen wie wir, die mit dem lebendigen Gott in Verbindung stehen, immer wieder eingehend mit der Frage beschäftigt, was denn wirklich der Wille des allmächtigen Gottes im Einzelnen und im Ganzen ist und was seine Absichten und Gedanken sind für uns. Denn immer ist die Erkenntnis seines Willens für die Aufrichtigen das Allerwichtigste gewesen. Ihnen war bewusst, dass sie in ihr Verderben rennen werden, wenn sie gegen seinen Willen handeln, und dass durch ein Suchen und Aufsaugen alternativer Information und unbiblischer Wegweisung und mit den daran anschließenden Gedanken ihr Herz für dämonische Kontakte empfänglich wird. Es ist wie das Öffnen der Seele beim Yoga und ähnlichen Praktiken. Wenn du außerhalb Christi deinen Gedanken nachhängst, dann ist das ein Einfallstor für ungute Geister. Bleiben wir aktiv in Christus, treten wir hinzu, wie er sagt, seid wachsam, bleibt in mir. Wir können, ja wir müssen, das Anfangswort aus Römer 12 auch in diesem Licht sehen, als dort steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und der erste Brief des Johannes merkt dazu ergänzend an, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das gilt nicht nur für irgendwelche äußeren Einflüsse, sondern für all unsere eigenen Überlegungen, Mutmaßungen, Befürchtungen und Verdächtigungen. Und damit ist es falsch und völlig absurd zu denken, dass jedes besondere Leiden ein spezielles Gericht Gottes darstellt für eine Sünde, ob diese Sünde jetzt offenbar ist oder auch nicht. Es gibt aber leider genug Menschen, auch gewissenhafte Menschen, die sich Wochen, Monate, ja jahrelang zermartern mit dem Gedanken, durch welche besondere Sünde sie wohl ihr eigenes Leiden und ihre Probleme herangezogen haben. Wie viele betrachten so in quälerischer Manier ihre Lebensumstände, zermartern sich dabei hoffnungslos und suchen dafür eine spezielle Schuld, die sie aber nicht finden. Was das ist? Im Grunde ist das, angesichts der Erlösung und Befreiung durch den Sohn Gottes, eine gefährliche, eine selbstdarstellerische Gotteslästerung. Denn wenn wir Christus angehören und ihm unser Leben mit allem, was einmal war und was jetzt ist und was sein wird, übergeben haben, dann ist solch eine Zermarterung nichts als eine hochmütige Show vor Gott, vor uns selbst und den Menschen. Aber es gefällt leider auch erlösten Sündern immer wieder, stundenlang sich selbst zu betrachten und dabei eine Schuld für ihre Misere zu suchen. Wichtig, Tuerei, ist das. Der Teufel weiß ja, unsere Gedanken zu leiten, wo man ihn nur lässt. Denken wir zum Beispiel an das 9. Kapitel im Johannesevangelium, an den Blindgeborenen. Dort fragen die Jünger in traditionell religiöser Denkweise, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Und was antwortet Jesus auf diese im Judentum verankerte Meinung, dass ein ungeborenes, charakterlich böses Kind sein Wesen schon durch Treten der Mutter im Bauch beweist und deshalb dafür von Gott gestraft wird, das heißt blind, taub oder verstümmelt geboren wird? Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Behalten wir das im Herzen. Es sollen Gottes Werke offenbar werden. nicht die Geschäfte des Teufels, der uns niederdrücken wird mit würgenden Gedanken und Ängsten und immer wieder unseren Sinn von Christus weg auf uns selber lenkt. In einem Buch aus dem Jahr 1870 habe ich gelesen, dass eine liebliche junge Bergmannsfrau, so steht das da, die in einer ärmlichen Hütte im Siegerland gewohnt hat, dass die ein Kind geboren hatte, das blind war von Geburt an. Tag und Nacht hat sich diese junge Mutter gequält mit dem Gedanken, dass ihr Kind doch unschuldig sei und dass sie selber irgendeine schreckliche Sünde begangen haben musste. Und sie hat gesucht und gesucht, Tag aus, Tag ein, ganz verzweifelt, aber einen Grund dafür hat sie nie gefunden. Bleiben wir doch an den Worten Jesu. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an dir und mir. Es soll offenbar werden, was der liebende Vater Gott an uns getan hat und tun wird durch seinen lieben Sohn Jesus Christus. Herz, willst du denn etwas anderes? Ist dieser unser Pilgerweg hier nicht eine wunderbare Schule Gottes für die Ewigkeit? Wir als das Schaustück Gottes, sowohl vor Engeln als auch vor Menschen? Alle Wege unseres lieben Vaters mit uns haben doch bei ihm droben ihr Ziel in unserer himmlischen Heimat. Und dort werden wir seine Wege auch verstehen, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen. All die Leiden, all die Trübsale, ob oder ob sie nicht eine Frucht der Sünde sind, die dienen in der Hand des ewigen Erbarmers als Erziehungsmittel, um uns zuzubereiten auf das versprochene Erbteil der Heiligen im Licht. Hören wir, was der Apostel Johannes am Beginn der Offenbarung Jesu Christi uns sagt. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. So stellt er sich vor, der Apostel, als unser Bruder, der Anteil hat zusammen mit uns an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Und wir können zutiefst überzeugt sein, wovon der Apostel Paulus schreibt im Heiligen Geist, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. So Römer 8, 18, 2. Korinther 4, 17, Hebräer 12, 6. Drei Zeugen aus Gottes Wort. Aber zu dieser Erkenntnis gelangt keiner wahrhaftig, der nicht vorher zugegeben hat in der Tiefe seines Herzens und seines Gewissens, Herr, du hast recht mit deinen Gerichten und ich will meinen Mund in den Staub stecken und nicht mehr auftun. Ich habe alles und jedes unendlich Schwere tausendmal verdient. Aber genau die, die so gesinnt sind, die kommen dann auch zu der Erkenntnis, dass ihr Heiland es deswegen so genau nimmt mit uns, weil er Herrliches vorhat mit dir und mit mir. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an uns. Jetzt aber zurück zum Text damit. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Eine Frage, wie kommen denn wir zur Kenntnis der Wahrheit auf unserem weiteren Weg? Wir kennen das Wort und haben es vorhin schon zitiert, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Definieren wir diesen jemand jetzt etwas genauer. Jeder, der Christus angehört, der darf und der soll auch mit seinem Gott als ein Priester des Höchsten verkehren. Aber statt auf äußere Wunderzeichen und Fingerzeige zu achten, sollen wir durch den Geist prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dabei wird uns immer deutlicher offenbar, die Quelle alles Lichts und aller Kraft ist für uns nur das eine, das verborgene Leben mit Christus. Denn in ihm wohnt, für uns, die ganze Fülle der Erkenntnis. Und wer sich tiefer und tiefer hinein gründen hat dürfen in dieses verborgene Gottesleben, wer sich immer inniger zusammenlebt mit seinem Heiland im stillen Kämmerlein, der bedarf keiner Zaubersprüche und keiner Wunder, der braucht keinen Wahrsager und keine Lose, denn der Vater im Himmel, der wird seinem Kind nicht vorenthalten, was vor ihm gut und wohlgefällig ist. Und dazu kommt noch etwas besonders Wichtiges, denn es mag ja so kommen, dass der Vater uns lange kämpfen und beten und arbeiten und weinen und schwanken lässt. Aber was ist er denn, dieser sogenannte Kampf? Er ist sozusagen ein Hineinbohren in Gottes eigenes Herz. So sollen doch die Werke Gottes offenbar werden an dir und an mir. Und das ist der Weg dazu. Ja, es wird dadurch so weit kommen, dass dein Herz viel freudiger, viel lichter und fester wird durch des Vaters Gnade. Was für ein köstliches Heil unter seinen Fittichen. Gehen wir aber jetzt zurück an Bord. Alea jacta est. Das Los ist gefallen. Es wurde gezogen von Jona. Da steht im Text, da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht. Sage uns, um wessen Willen kann, ja könnte er je ein Gottesmensch als solcher dauerhaft unerkannt unterwegs sein? Nein, auch hier ist der Jünger nicht über seinen Meister, von dem es heißt in Markus 7, er konnte nicht verborgen bleiben, wenn er das auch wollte. Und was von ihrem Herrn gilt, gilt auch für die, die ihm nachfolgen, wenn auch in Schwachheit und in Unvollkommenheit. Aber sie können nicht lange verborgen bleiben, denn es fällt ja ihre Gesinnung auf. Am Reden werden sie bald erkannt und im Verhalten, so auch hier bei Jona, seine Flucht vor dem, den er fürchtet, und dazu sein ganzes Gehabe. Es kommt zwar vor, und das nicht selten, dass Christen nicht gleich erkannt sein möchten in weltlicher Gesellschaft, auf Reisen, auf Dienstreisen und im Beruf. Und deshalb tun manche von uns vieles, um vorerst nicht aufzufallen. Sie versuchen sogar mitzulächeln, wo ihnen gar nicht zum Lachen ist. Dann wieder schweigen sie, wo sie eigentlich widersprechen sollten. Sie versuchen zu vermitteln, wo es nichts zu vermitteln gibt. Und sie unterdrücken manche Empfindungen, damit sie nicht Spott erregen oder Missstimmung. Viele tun viel, oft sehr viel, um unerkannt zu bleiben. Und doch, unser einer kommt nicht weit mit dieser Künstelei. Das Gewissen wird ja unruhig und im Endeffekt wird uns solch fragwürdiges Tun, wenn auch human, als Rücksicht getarnt, schlecht gedankt. Nicht wahr? Die Leute merken ja den Unterschied und, wie Jesus sagt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Besser wäre allemal ein geradliniges, freies und ehrliches Verhalten, ein Bekennen durch Wort und Tat, indem man so redet und sich so gibt, wie man ist und wie man denkt. Das ist nicht nur für unserem Herrn und unserem Gewissen das Richtige, sondern im gesamten Umgang mit allen Menschen auch das Klügste, denn das schafft für jede Gemeinschaft eine unverfälschte Ausgangsposition. Den Seeleuten auf dem Tarsis-Schiff war ja auch der einsame Schweiger von Anfang an aufgefallen. Sie haben seine merkbare innere Aufregung gesehen, diese ganz eigentümliche Art, wie sie ein Mensch an sich trägt in dieser Welt, der gewohnt ist, mit Gott zu leben. Kaum an Bord gekommen, verzieht sich Jona in den untersten Bereich des Schiffs, in den dunklen Raum, knapp über dem Kiel. Er flieht vor Gott, er flieht vor den Menschen, er flieht vor sich selber und er flieht hinein in tiefen Schlaf und konnte doch nicht verborgen bleiben. Gott sorgt dafür, nicht nur mit der sich mehr und mehr steigernden Gewalt des Sturmes. Ich weiß nicht, was für einen Charakter jeder von euch hat und welches Temperament, aber es wäre verwunderlich, wenn hier auch nur einer sitzen würde, nachdem der himmlische Vater nicht schon einmal hätte suchen lassen, in ähnlicher Weise, weil er oder sie sich zurückgezogen hat, um nicht zu sagen verkrochen hat. Und das geht auf die Dauer gar nicht, denn wir werden allesamt nicht klarkommen mit einem Spagat zwischen Gottes Willen und unserem eigenen Willen. Jona wurde also vermisst, aber Gott ließ ihn suchen und ließ ihn finden und ließ ihn befragt werden: Was schläfst du? Steh auf und rufe deinen Gott an. Ich nehme an, dass so eine Situation uns allen nicht fremd ist, diese gezielte Frage an einen Gottesmenschen, diese nahezu unschuldige Aufforderung eines Weltmenschen, die dich ermuntert, dich deinem Stand gemäß zu verhalten. Fast wäre es zum Schmunzeln, nicht wahr? Wenn's nicht so ernst wäre. Und die Lage ringsum ist ja furchtbar ernst. Und doch bleibt unser einer, wieder besserem Wissen, oft stumm, bleibt weiterhin stumm, weil es da diesen Hemmschuh gibt, diesen inneren Klotz, diese Schuld, diesen Um- oder Abweg, den ich erst wahrheitsgemäß verlassen müsste. Aber die Welt, die wird mein Problem nicht verstehen können. Und dann holt Gott mich hervor, wie den Petrus nach seinem dreimaligen Verrat, wie den Thomas in seiner Introvertiertheit, wie den Nathanael aus dem Jordan-Dickicht, ja, wie einen Judas. Und Gott lässt mir von einem Weltmenschen den Ernst der Lage vor Augen halten, von einem Vorgesetzten, von einem Verwandten oder von sonst wem. Verstehen wir? Wir haben hier nicht die nette Geschichte aus der Kinderbibel vor uns, Jona und der Fisch. Wir haben hier Gottes Reden zu unserer oft so verschrobenen, eigensinnigen Seele vor uns. Wir haben hier Gottes Lektionen vor uns fürs Herz, fürs Leben, damit wir ihm nicht noch weiter aus der Schule laufen. Sogar das Weltmeer setzt er in Bewegung dazu. Die Elemente streiten gegen uns in seinem Auftrag. Jawohl, er wird einen Fisch bestellen, der Jona verschlingt. Er wird einen Rizinus bestellen, der Jona mit seinem Schatten erfreut. Er wird einen Wurm bestellen, der den Rizinus sticht, und Jona wird sich ärgern und wird für sich den Tod herbei wünschen. Was das ist? Das ist dein und mein Leben, das hier abgebildet ist. Gott holt dich hervor, holt dich heraus aus deiner inneren Misere. Willst du gesund werden? Was wirst du antworten? Ich habe keinen Menschen. Du hast einen Gott, du hast einen Vater, du hast einen Herrn, einen Eheherrn. Ich habe keinen Mann. Ja, viele Männer hast du gehabt, viele, die dich beherrscht haben. Und wenn du jetzt einen anderen hast, dann ist er nicht dein Mann. Sagt uns das alles nichts? Adam, wo bist du? Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Verstehen wir? Wir werden von ihm hervorgeholt werden. Jona musste an Deck. Jona wurde vom Los getroffen. Es konnte nicht anders kommen. Ach, sie hätten sich auch die Mühe sparen können, das hätte er ihnen sagen sollen, der Mann Gottes. Jetzt aber steht er im Kreuzverhör. Warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Was ist dein Land und dein Volk? Wer bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und diese Antwort ist wie ein Donnerschlag für die Schiffsleute. Und auf der Stelle lesen wir, da gerieten die Männer in große Furcht. Haben wir nicht schon oft Rede und Antwort stehen müssen? Haben wir nicht Farbe bekennen müssen, unseren Glauben in aller Ehrfurcht vor Menschen deklarieren? Beim Arzt zum Beispiel, wenn eine Akupunkturlösung vorgeschlagen wurde oder Homöopathisches, oder im jugendlichen Freundeskreis beim geplanten Kauf von Karten fürs Rockkonzert oder beim Glücksspiel, wo wir mitmachen sollten, vielleicht schon mitgemacht hatten, oder vor einem feuchtfröhlichen Fest mit den Kollegen. Es gibt genug solche Trennpunkte mit der Welt und ihren Machenschaften. Auch ich habe einmal einem Arbeitskollegen gesagt, dass ich nicht beruflich in die Zeitungsredaktion wechseln werde, sondern lieber beim Handwerk in der Setzerei bleibe, obwohl ich schon für die Redaktion vorgeschlagen war. Warum nicht? Hat mein Kollege und Mitbewerber gefragt, und meine Antwort war, geh du hinüber, ich muss Jesus nachfolgen. Was musst du? Ich muss Jesus nachfolgen. Bis heute blieb mir diese Erinnerung. Ich wusste zwar, dass diese Entscheidung richtig war, woher aber der Mut und die Worte damals kamen, die waren wie herausgerutscht, mir ist diese Antwort gegeben worden. Das ist mir bis heute klar. Mein Herz stimmte dem zu, was da über die Lippen kam, aber ich habe bis heute den Eindruck, mir ist geholfen worden. Ich bin hervorgeholt worden. Wie einst auch Wilhelm Busch so treffend bemerkt hat zu dem Bibelwort zur Kreuzigung Jesu, gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Busch sagte, geschrien hätte ich dort. Andern hat er geholfen. Mir hat er geholfen. Zurück zu Jona damit, an Deck des angeschlagenen Schiffes. Hören wir den Text noch einmal. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? 5 Fragen, eine Antwort. Jona sagt ihnen, wer sein Gott ist. Jahweh, der Allmächtige, der Ewige, der sich Offenbarende, der nicht bloß in einem Bereich wirksam ist, sondern der Allgegenwärtige, der Allumfassende, der alles Wirkende, der Gott und Schöpfer des Himmels, des Meeres und der gesamten Erde. Da steht da, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hat es ihnen erzählt. Wohlgemerkt, sie gerieten in große Furcht. Diese Sache geschah 750 Jahre vor Christus. Und diese Männer damals waren nicht wie die Leute von heute, Medien verdorben, präpotent und überheblich. Dieser, der Name Gottes und sein Wirken überwältigt sie. Sie werden ihm Opfer bringen, nachdem sie ihn angerufen haben mit seinem Namen, denn jetzt fürchten sie, seinem Gesandten Schaden zuzufügen. Diese Männer waren offen für die Wahrheit Gottes. Wir alle, soweit wir alt genug sind, haben von klein auf gelernt, im Religionsunterricht, worum es geht bei dem, was Jona den Männern dort sagt. Und vielmehr, als die ersten 8 Worte der Bibel beinhaltet das Gesagte im Grunde nicht. Die brauche ich hier jetzt nicht zu zitieren, die kennen wir alle. Und wir haben den Beginn des Glaubensbekenntnisses wohl auch nicht vergessen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Aber die meisten, die das alles gehört haben und nachgesprochen haben, haben es wie einen Raub hingenommen, haben nie dafür ein Wort des Dankes gesprochen. Sie haben sich auch nie von Herzen durchringen und durchkämpfen müssen zur Wahrheit dieser Worte. Mit einem Satz, es hat sie nichts gekostet, zu keiner Zeit. Und weil sie das als so selbstverständlich an sich vorbeiziehen haben lassen, ist ihnen auch kein Segen und keine Kraft aus dieser Erkenntnis erwachsen. Es ist ihnen das alles nicht zum Leben geworden, ihre Seelen sind nicht bewegt worden dadurch, es erklingt kein Loblied in ihren Herzen ob dieser Worte. Aber ohne Gottes Erkenntnis im Herzen schwindet ein umnachtetes Menschenleben doch dahin wie ein Weberschiffchen, ohne Hoffnung, dafür aber mit dem billigen und verderblichen Ersatz, der uns dann erfüllt und uns doch gleichzeitig so leer lässt. Und nachdem wir alle früher selber in Finsternis herumgeirrt sind auf lauter falschen Wegen, ist uns heute hoffentlich bewusst, welch unaussprechliches Gnadengeschenk und was für ein fester Ankergrund allein schon diese eine Offenbarung ist für unsere Seele, nämlich den allmächtigen Gott zu wissen, durch den und aus dem alles ist, ohne dessen Willen nichts geschieht, was geschieht, und der sich zu uns Sündern herunterneigt in seinem Sohn Jesus Christus in Gericht und Gnade und der alle unsere Wege mit seiner Hand regiert. Dieser Gott, der sich nicht spotten lässt und der in alle Ewigkeit keine Gemeinschaft haben wird mit Sünde und mit Finsternis. Und wer diese einfache Wahrheit von Gott begriffen hat und im Herzen festhält, der hat mehr, weit mehr, als alle Gelehrten der Welt in allen Jahrtausenden haben erfassen können. Und wir bemerken das auch hier im Text. Wir sehen, was für eine auffallende Wirkung die wenigen Worte des Jona hervorbringen, wenn da steht, da gerieten die Männer in große Furcht. Sie hatten wohl gewusst, dass Jona geflohen war vor seinem Gott, aber das war für sie nichts Bedenkliches gewesen, wie wir vorhin schon bemerkt haben, einen Menschen auf der Flucht vor seinem Gott zu helfen, ist ihnen ja auch heute nichts Negatives. Aber dass Jona ein Knecht des Schöpfers des gesamten Weltalls ist, das bringt jetzt die Schiffsleute zum Zittern, denn damit sind ja auch sie jetzt mit dem Allmächtigen in einen Kampf verwickelt, denn sie haben seinem Abtrünnigen Zuflucht gewährt. Dass sie sich deshalb sehr fürchteten, spricht jedenfalls für sie. Daran wird ersichtlich, dass jene Menschen damals eine realistischere Vorstellung von Gott hatten als die meisten heute, auch die meisten Christen in unseren Breiten. Nun wird sich ein Zuhörer, der bisher mitgedacht hat, fragen, wie kommt es, dass die Männer diese so ganz neue Vorstellung, diese nie vorher erkannte Wahrheit von dem allmächtigen und allgegenwärtigen Gott, so schnell als bare Münze nehmen können, als himmlische Offenbarung. Sie hatten doch vorher ganz andere Anschauungen. Woher kommt diese Willigkeit, diese Fähigkeit zum Glauben? Das ist eine gute Frage. Und sie führt uns zu einer ganz wesentlichen Erkenntnis. Es sind die Tatsachen, die uns Menschen überzeugen. Denn die Tatsachen, die haben den höchsten Wert. Sie sprechen die lauteste Sprache. Ihnen sind die einleuchtendsten Beweise vorbehalten. Auch wenn wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen, aber gerade dabei sind es doch die Tatsachen, die unser Herz berühren und überzeugen. Es sind die Tatsachen Gottes, die überall zu uns predigen, und sein Wort der Wahrheit, das klärt uns über diese Tatsachen auf. Nehmen wir die Schöpfung als Beispiel. Die Schöpfung ist um uns herum für uns unmissverständlich präsent. Da ist der Sonnenschein mit seiner Wärme, der Regen, der das Land befeuchtet, der alles wachsen lässt. Das sind lauter unübersehbare Tatsachen. Und schon ab dem ersten Kapitel der Bibel finden wir Gottes Aussagen dazu. Aber die Tatsachen Gottes sagen noch mehr aus. Sie bezeugen und überzeugen uns von seinem Wesen und von seinem Willen. Denn wenn Gottes geliebter Sohn nicht für uns geblutet hätte dort auf Golgatha, dann wäre das rettende Wort Gott ist die Liebe bis heute ein Rätsel geblieben für alle Menschen, auch für uns, nicht wahr? Und selbst wenn ein Prophet oder ein Engel oder Gott selber ein Buch geschrieben hätte über die Gebetserhörung, aber wir hätten nie in der Tat die Erfahrung gemacht, dass Gott Gebet erhört, dann würde uns auch das beste Buch keine Gewissheit geben dazu. Hast du aber Gottes Gebetserhörung selber erlebt, dann ist sie für dich zur Tatsache geworden und dann erscheinen auch tausend Argumente, die die Gebetserhörung leugnen wollen, uns nur lächerlich, so scharfsinnig sie auch vorgetragen sein mögen. Und aus diesem Grund ist ja auch jede Predigt und alles Evangelisieren für unsere Mitmenschen immer nur so weit glaubhaft, als sie durch unser Leben und die Werke Gottes, wie sie in Epheser 2,10 dargestellt sind, mit Tatsachen bewiesen werden. Unsere Bekenntnisse werden deshalb immer nur die Erklärung unseres Tuns sein. Wir können stundenlang und jahrelang auf die Menschen einreden und ihnen erzählen von Gottes Liebe und verändernder Kraft, aber wenn sie nicht überzeugt werden von der sichtlichen Tatsache der aufopfernden Liebe, in lauterer Demut, die der Geist Jesu Christi in uns bewirkt, dann werden wir nichts anderes als ein tönendes Erz und eine klingende Schelle für sie sein. Die Tatsachen sind es, die zählen. Mit dem, was Gott an uns beweist, mit der Tat, mit dem finden wir dank seinem Wort auch das Herz unserer Mitmenschen. Könnten sich unsere eigenen Kinder entziehen dem Christus in uns, der ihnen in aller Einfalt vorgelebt wird? Dagegen ist doch alles Ermahnen und Strafen und Predigen und Verbieten auf Dauer unwirksam. So wichtig uns das alles auch scheinen mag, es wird höchstens eine kurzzeitige Dressur hervorrufen, aber ein Leben aus Christus wird von ihnen nicht angestrebt werden, von den Kindern. Und so geht jetzt auch den erschrockenen Seeleuten der Eindruck durch Mark und Bein, den das so von Gottes Wind hoch erregte Meer macht, der rasende Sturm, zusammen mit der Person und dem freien Bekenntnis des Propheten Jona. Sie sind tief bewegt durch diese klar ersichtlichen Tatsachen. Oft gehen Worte voraus, um kommende Dinge anzukündigen, um die Menschen zu warnen, wie vor der Sintflut und hier vor dem Untergang Ninives, so auch für das kommende Gericht und den Zorn des Lammes. So war es auch bezüglich der Leiden des Gottessohnes für uns. Aber überzeugen tun uns nur die vollendeten Werke Gottes. Sind es nicht die Tatsachen Gottes, derentwegen wir hier versammelt sind zu dieser Stunde? Weil uns die Taten seiner Liebe von der Wahrheit seines Wortes überzeugt haben? Ich möchte deshalb heute zum Abschluss einen Tatsachenbericht zum Besten geben. Es war um das Jahr 1830, als ein Christ, ein Missionar, der von Gott nach Abessinien gesandt wurde, sich deshalb um eine Schiffsreise bemüht hat, ausgehend von der Insel Malta. Ein Dreimaster lag im Hafen, aber der Kapitän war dem Pietisten, zu denen der Reisende gehörte, äußerst feindlich gesinnt und hat ihn dringend ersucht, dem Schiff fern zu bleiben. Schon allein deshalb, weil die gesamte Gesellschaft an Bord sofort einen heftigen Einspruch gegen solch einen Passagier gemacht hatte. Und er, der Kapitän, sagte, er wäre nicht in der Lage, ihn zu schützen vor Beleidigungen und so weiter. Der Evangelist bemerkte dazu nur, Gott wird mich schützen, weil er mich nach Abessinien schickt. Und das duldet von ihm aus keinen Aufschub. Und so ist er ruhig, trotz der Warnungen, an Bord gegangen. Nun aber hatte es in der Tat den Anschein, als ob sich die ganze Schiffsgesellschaft, die aus Mohammedanern, aus Griechen, sowie aus schroffen Katholiken und auch aus überzeugten Atheisten bestand, verschworen hätte, dem stillen Jünger Jesu das Leben an Bord unmöglich zu machen und total zu verleiden. Nicht nur, dass man ihn bei Tisch und auch sonst mit dem gemeinsten und leichtfertigsten Spott gequält hat, nein, es kam sogar zu Tätlichkeiten ihm gegenüber. Sie stellten ihm hier und dort ein Bein, wenn er über Deck ging, und brachten ihn so zu Fall. Der Mann ertrug das in stiller Geduld, aber seine Demut, die schürte erst recht das Feuer. Und da entstand während der Überfahrt eines Tages ein so furchtbarer Sturm und das Schiff erlitt dabei solche Beschädigungen, dass der Kapitän den Passagieren rundweg erklären musste, dass an Rettung nicht mehr zu denken sei. Jetzt war der Jammer und die Verzweiflung groß. Wüten, heulen, toben, wehklagen, Zähneknirschen, beten, Gott verfluchen, schreien, zittern, alles durcheinander. Die Mohammedaner haben zu Allah geschrien, die Katholiken haben Maria angerufen und den Nepomuk und alle anderen Heiligen, und doch betete eigentlich keiner wirklich, weil keiner den Gott des Himmels hatte, dem er so nahe stand wie der Mann, der zu Jesus betete und zum Vater. Der aber hatte sich längst an einen Mast angebunden, stand lächelnd dort mit dem Frieden Gottes im Gesicht und der Heiligen Schrift in der Hand und erhob seine Seele durch die Worte des 46. Psalms, als da steht, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Ihm ist klar gewesen, wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Mit einem Mal aber legte sich der Sturm entgegen aller Erwartung und das Schiff blieb erhalten mit allen, die darauf waren. Als dann am nächsten Morgen der Missionar aus seiner Kabine kam, um nach seiner Gewohnheit mit den anderen zu frühstücken, erhoben sich alle von ihren Plätzen. Und der römische Priester, der bis dato mit teuflischer Erfindungskraft immer neue Ränke ausgesonnen hatte gegen ihn, trat jetzt wieder vor. Da wappnete sich der Mann Gottes innerlich und stärkte sich im Herrn, denn er dachte, jetzt werden sie gleich wieder irgendeinen Streich gegen mich ausführen. Aber die Szene hatte sich völlig geändert. Der römische Priester nämlich, beauftragt von den anderen Schiffsgenossen, hat ihn in der demütigsten und aufrichtigsten Weise um Verzeihung gebeten, wobei er unter anderem sagte, Ihre himmlische Ruhe, wie Sie sie gestern bewiesen haben im Rachen des Todes, während wir alle Verzweifelten, die hat uns sehr betroffen gemacht, ebenso wie Ihre Geduld und Sanftmut bei all unserem beißenden Spott vorher. Sagen Sie uns, wir bitten sehr, sagen Sie uns, woher haben Sie diese Macht, dass Sie den Tod nicht fürchten? Und wie konnten sie die Bosheit der Menschen durch Liebe überwinden? Damit war nun die Stunde gekommen für den Mann Gottes. Jetzt hat er das Evangelium gepredigt, das er vorher gelebt hatte. Und damit ist dieser Evangelist dort zum Werkzeug seines Herrn geworden, so dass einige Menschen dieser Gesellschaft zuallererst der genannte Priester zu entschiedenen Jüngern Jesu gemacht wurden. Aber auch die anderen auf dem Schiff haben ihn bis zur Ankunft in Alexandrien mit großer Ehrfurcht behandelt und haben ab dieser Zeit das Evangelium Gottes von seinem Sohn und seiner verändernden Kraft mit ganz anderen Augen gesehen. Denn seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Ja, unser Gott bewegt die Herzen durch Tatsachen, nicht durch bloße Theorien. Nehmen wir heute neu das Wort mit in die kommende Zeit. Das Wort, das wir mit in dieser Stunde betrachtet haben, die Werke Gottes sollen an uns offenbar werden. Denn sein Gebot ist das ewige Leben. Und so wir in unserem Heiland gegründet und gewurzelt sind, sind wir Gottes Werk. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu Tatsachen, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das ist nicht schwer für den Rechtschaffenen in Christus. Das ist normal, denn dahinter steht Jesu göttliches Tun. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe.